Ich habe heute einen Text aus dem Alten Testament, Daniel 4, Vers 1 bis 34. Ich habe es überschrieben mit Gott demütigt alle Stolzen. Und weil wir stolz sind, sind wir damit dabei. Ich muss euch heute ein paar mehr Verse lesen. Daniel 4, ab Vers 1. Ich, Nebukadnezar, da ich gute Ruhe hatte in meinem Hause und es wohl stund auf meiner Burg, sah ich einen Traum und erschrak und die Gedanken, die ich auf meinem Bette hatte über dem Gesichte, so ich gesehen hatte, betrübten mich. Und ich befahl, dass alle Weisen zu Babel vor mich heraufgebracht würden, dass sie mir sageten, was der Traum bedeutete. Da brachte man herauf die Sternseher, Weisen, Chaldäer und Wahrsager. Und ich erzählte den Traum vor ihnen, aber sie konnten mir nicht sagen, was er bedeutete. Bis zuletzt Daniel vor mich kam, welcher Belsazar heißt, nach dem Namen meines Gottes, der den Geist der heiligen Götter hat. Und ich erzählte vor ihm den Traum. Belsazar, du Oberster unter den Sternsehern, welchen ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage das Gesicht meines Traums, den ich gesehen habe und was er bedeutet. Dies ist aber das Gesicht, das ich gesehen habe auf meinem Bette. Siehe, es stund ein Baum mitten im Lande, der war sehr hoch, groß und dick. Seine Höhe reichte bis in Himmel und breitete sich aus bis ans Ende des ganzen Landes. Seine Äste waren schön und trugen viel Früchte, davon alles zu essen hatten. Alle Tiere auf dem Felde fanden Schatten unter ihm und die Vögel unter dem Himmel saßen auf seinen Ästen und alles Fleisch nährete sich von ihm. Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bette und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab, der rief überlaut und sprach also, hauet den Baum um und behauet ihm die Äste und streifet ihm das Laub ab und zerstreut seine Früchte, dass die Tiere, so unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Er aber soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase gehen. Er soll unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll sich weiden mit den Tieren von den Kräutern der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein Viehisch Herz ihm gegeben werden, bis das sieben Zeiten über ihm um sind. Sieben Jahre, sieben Zeiten, sieben Jahre. Solches ist im Rat der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heiligen beratschlaget, auf dass die Lebendigen erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über den Menschen, Königreiche und gibt sie, wem er will, und erhöht die Niedrigen zu denselbigen. Solchen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gesehen. Du aber, Belsazar, sage, was er bedeute, denn alle Weisen in meinem Königreich können mir nicht anzeigen, was er bedeute. Du aber kannst es wohl, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. Da entsetzte sich Daniel, der sonst Belsazar heißt, bei einer Stunde lang. Und seine Gedanken betrübten ihn. Aber der König sprach, Belsazar, lass dich den Traum und seine Deutung nicht betrüben. Belsazar fing an und sprach, ach mein Herr, dass der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widerwärtigen gelte. Der Baum, den du gesehen hast, dass er groß und dick war und seine Höhe an den Himmel reichte und breitete sich über das ganze Land und seine Äste schön und seiner Früchte viel, davon alles zu essen hatten und die Tiere auf dem Felde unter ihm wohneten und die Vögel des Himmels auf seinen Ästen saßen. Das bist du, König, der du so groß und mächtig bist, denn deine Macht ist groß und reichet an den Himmel, und deine Gewalt langet bis an der Weltende. dass aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat, vom Himmel herabfahren und sagen, haut den Baum um und verderbet ihn, doch den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben. Er aber soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase gehen und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und sich mit den Tieren auf dem Felde weiden, bis über ihn 7 Zeiten um sind. Das ist die Deutung, Herr König, und solcher Rat des Höchsten geht über meinen Herrn König. Man wird dich von den Leuten verstoßen und musst bei den Tieren auf dem Felde bleiben. Und man wird dich Gras essen lassen wie die Ochsen und wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, bis über dir 7 Zeiten um sind, auf dass du erkennest, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Das aber gesagt ist, man solle dennoch den Stock mit den Wurzeln des Baumes bleiben lassen. Dein Königreich soll dir bleiben, wenn du erkannt hast die Gewalt im Himmel. Darum, Herr König, lass dir meinen Rat gefallen, mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und ledig von deiner Missetat. Durch Wohltat an den Armen, so wird er Geduld haben mit deinen Sünden. Dies alles widerfuhr dem Könige Nebukadnezar. Denn nach 12 Monaten, also 12 Monaten, da der König auf der königlichen Burg zu Babel ging, hub er an und sprach, das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe der König diese Worte ausgeredet hatte, fiel eine Stimme vom Himmel, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich soll dir genommen werden und man wird dich von den Leuten verstoßen und sollst bei den Tieren so auf dem Felde gehen bleiben. Gras wird man dich essen lassen, wie Ochsen, bis das über dir 7 Zeiten um sind, auf das du erkennest, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Von Stund an ward das Wort vollbracht über Nebukadnezar und er ward von den Leuten verstoßen und er aß Gras wie Ochsen und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und ward nass, bis sein Haar wuchs, so groß als Adlersfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Nach dieser Zeit hub ich, Nebukadnezar, meine Augen auf den Himmel und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich preisete und ehrte den, der ewiglich lebet, des Gewalt ewig ist und sein Reich für und für währet, gegen welchen alle so auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht es, wie er will, beide mit den Kräften im Himmel und mit denen, so auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selbigen Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinen königlichen Ehren, zu meiner Herrlichkeit und zu meiner Gestalt. Und meine Räte und Gewaltigen suchten mich, und ward wieder in mein Königreich gesetzt. Und ich überkam noch größere Herrlichkeit. Darum lobe ich Nebukadnezar und ehre und preise den König vom Himmel. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Unser Text handelt vom König Nebukadnezar. Er war zu seiner Zeit der mächtigste Weltherrscher. Er herrschte über den ganzen Nahen Osten. Sein Reich erstreckte sich von Ägypten bis in die heutige Türkei, inklusive Syrien, Jordanien und den heutigen Irak. Im Jahr 606 vor Christus eroberte Nebukadnezar Jerusalem. Er raubte den Tempelschatz und hat große Teile des Volkes Israel nach Babel verschleppt. Dies war das Gericht Gottes über sein ungehorsames Volk, das Gott immer wieder angekündigt hatte, und sie ließen sich nicht ermahnen. Nebukadnezar war also ein Werkzeug Gottes, um sein Volk zu richten und es zu demütigen. Zu den von Babel verschleppten Menschen gehörten auch junge Leute, Teenager, Daniel und seine Freunde, Hanania, Misael und Asaria. Der oberste Kämmerer Nebukadnezars gab den vier jungen Männern neue babylonische Namen. Er nannte Daniel Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Damit hatten die vier jungen Menschen ihre Namen, die alle eine göttliche Bedeutung hatten, gegen Namen eingetauscht, die zu den heidnischen Göttern der Babylonier gehörten. Aber trotz dieser versuchten Einflussnahme auf den Glauben der vier jungen Männer hielten alle vier an ihrem Glauben fest, auch wenn es ihnen manchmal beinahe das Leben gekostet hat. Wir sehen das im Buch Daniel. So lesen wir zum Beispiel in Daniel 1, dass Daniel und seine Freunde sich weigerten, die Speisen des Königs zu essen, die ihren Göttern geweiht waren. Sie wollten sich damit nicht verunreinigen. Stattdessen aßen sie Gemüse und tranken Wasser statt Wein. Und trotzdem sahen sie besser aus als alle anderen jungen Männer gleichen Alters. Sie waren, so wird uns berichtet, 10-mal klüger und verständiger als alle Sterndeuter und Weisen im ganzen Weltreich Nebukadnezars. Deshalb wurden Daniel und seine Freunde Diener des Königs Nebukadnezar. In Daniel 2 lesen wir dann, wie Nebukadnezar einen Traum hatte. Er hat ihn sehr erschreckt, aber der Traum war ihm dann entfallen und keiner konnte ihm sagen, was der Inhalt und die Bedeutung des Traumes war, außer Daniel. Und Daniel erklärte Nebukadnezar in Daniel 2, 27 bis 28, dass keiner der weisen, gelernten Sternseher und Wahrsager ihm den entfallenen Traum sagen und erklären konnten. Außerdem Gott vom Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren. Damit hat Daniel dem arroganten Nebukadnezar seine eigene Demut gezeigt und auf den allmächtigen Gott hingewiesen. Denn nur Gott weiß, was kommt. Nur Gott kann die Zukunft vorhersagen. Nur Gott kann Menschen warnen vor dem, was passiert. Nebukadnezar redete immer nur von sich und seinem Können. Daniel redete vom allmächtigen Gott und von dem, was der Herr allein tun kann. Und deshalb sagte Daniel zu Nebukadnezar in Daniel 2, 37, du König bist ein König aller Könige, dem Gott vom Himmel Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Nebukadnezar hatte alle die Macht nur deshalb, weil Gott sie ihm gegeben hat. Vers 38 sagte Daniel, Gott hat dir über alles Gewalt verliehen. Du hast nur deshalb diese Macht, weil Gott es so wollte. Alles, was passiert ist, ist auf das Handeln Gottes zurückzuführen. Das warst nicht du. Das war Gottes Wirken und sein Wille. Du bist nichts aus dir selbst und aus deinen eigenen Fähigkeiten heraus. Und Daniel sagte Nebukadnezar in Vers 44 voraus, dass alle Weltmacht vergehen wird. Egal wie stolz und mächtig sie heute auch sein mag. Und nachdem Daniel dem Nebukadnezar seinen entfallenen Traum erzählt und erklärt hat, lesen wir zum ersten Mal, dass der König Nebukadnezar den einzigen und wahren und allmächtigen Gott der Bibel anerkannt und verehrt hat. So lesen wir in Daniel 2, Vers 47, und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der da kann verborgene Dinge offenbaren, weil du dies verborgene Ding hast können offenbaren. Das hört sich doch an wie ein Glaubensbekenntnis, oder? Aber das reicht nicht aus, um zu Gott zu kommen. Wir wissen, ein gutes Glaubensbekenntnis ist noch lange keine Bekehrung. Bekehrung braucht immer Buße und die Bitte um Vergebung und den Glauben an Gott mit der Bereitschaft zu Gehorsam und zur Nachfolge. Es gibt viele christliche Leute, die ein Glaubensbekenntnis nachsprechen können. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie verstanden haben, dass wir alle kaputt von der Sünde sind und dringend die Vergebung Jesu brauchen, um nicht im Gericht Gottes in die Hölle zu kommen und in der Hölle verdammt zu werden. In Daniel 3 dann, unmittelbar vor Daniel 4, das ich vorher gelesen habe, lesen wir dann, wie Nebukadnezar in seiner grenzenlosen Arroganz ein 20 Meter hohes goldenes Standbild aufrichten lässt, das die Leute anbeten soll. 20 Meter hoch. Also unsere Kreuze dreimal übereinander und dann noch ein paar Meter mehr. Man kann kaum glauben, was hier berichtet wird. In Daniel 2 hat ihm Gott durch Daniel gesagt, dass alle Macht, die er hat, immer von Gott kommt. Und Nebukadnezar hat dann zu Daniel gesagt, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Und jetzt lässt er ein riesiges Standbild bauen, das alle Leute anbeten müssen. So schnell hatte Nebukadnezar vergessen, was er vor kurzem über den Gott der Bibel gesagt hat. Und Nebukadnezar bedrohte alle mit dem Feuertod, die sein Standbild nicht anbeten wollten. Nebukadnezar sagte zu Daniel und seinen Freunden, die sich weigerten, das Standbild anzubeten, in Daniel 3, Vers 15, am Ende des Verses, lasset sehen, wer der Gott sei, der euch aus meiner Hand erretten werde. Mit dieser Aussage forderte Nebukadnezar den Gott Daniels und seiner Freunde heraus. So arrogant, so stolz, so selbstverliebt war Nebukadnezar. Und so wurden Daniel und seine Freunde in den Feuerofen geworfen, der so heiß war, dass Menschen, die in die Nähe kamen, sofort sterben mussten. Aber Daniel und seine Freunde blieben unversehrt, obwohl das menschlich gesehen völlig unmöglich war. Und wieder gibt Nebukadnezar zu, dass der Gott Daniels allen anderen Göttern überlegen war. Und so lesen wir in Daniel 3, 28, da fing an Nebukadnezar und sprach, gelobet sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertrauet und des Königs Gebot nicht gehalten, sondern ihren Leib dargegeben haben, dass sie keinen Gott ehren noch anbeten wollten, ohne allein ihren Gott. Was für ein Bekenntnis von Nebukadnezar, was für ein Sinneswandel. Man kann kaum glauben, dass er vor kurzem ein 20 Meter hohes goldenes Standbild aufstellen ließ. Aber auch hier sehen wir später, dass sein Glaubensbekenntnis nicht echt war. Dass Nebukadnezar nie bereit gewesen ist, sich vor Gott zu demütigen und seinen Stolz zu begraben. Nebukadnezar, er war sehr mächtig, sehr reich, sehr angesehen. Und das machte ihn, wie bei allen Menschen, sehr stolz, sehr hochmütig. Eingebildet. Er war blind für die Tatsache, dass Gott allein ihm diese Möglichkeiten gegeben hat und dass er wie alle anderen Menschen sein Leben ganz allein vor Gott verantworten muss. Jesus sagte in Lukas 12, 48, denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel befohlen ist, von dem wird man viel fordern. Das heißt, wenn dir viel gegeben ist, dann hast du eine sehr große Verantwortung für das, was du aus deinem Leben machst. Es ist gut, wenn du in deinem Leben viel erreicht hast. Es ist gut, wenn du angesehen und erfolgreich bist. Es ist gut, wenn du klug und weise bist. Aber Gott wird dich an dem messen, was er dir gegeben hat und was du daraus gemacht hast. Dein Leben und alles, was du erreicht hast, ist vergänglich. Und alles, was du getan oder auch nicht getan hast, musst du vor Gott verantworten. Und da müssen wir uns alle fragen, habe ich verstanden, dass über allem in dieser Welt, über allem in meinem Leben immer Gott steht? Habe ich verstanden, dass ich immer auf seine Gnade und seine Vergebung angewiesen bin? Habe ich Gottesfurcht vor dem allmächtigen Gott und seiner Heiligkeit? Habe ich verstanden, wie sehr Gott Sünde hasst und verabscheut? Bin ich zerbrochen und demütig vor dem lebendigen Gott, dem alle Ehre gehört? Diese Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir die Geschichte Nebukadnezars lesen. Jetzt kommt Daniel 4, wo Gott Nebukadnezar über einen Traum auffordert, sich zu demütigen und Buße zu tun. Mein erster Punkt, Gott warnt und kündigt sein Gericht an. Wir haben in Daniel 4,2 gelesen, dass Nebukadnezar wieder einen Traum hatte. Er erschrak, wurde sehr betrübt über das, was er gesehen hatte. Und seine Weisen aus Babel konnten ihm den Traum nicht deuten. Und er holte Daniel, der ihm den Traum erklären konnte. Im Traum sah Nebukadnezar einen Baum, der so groß und so hoch war, dass er das ganze Land einnahm. Er war sehr schön, trug genug Früchte für alle. Alle Tiere und alle Menschen fanden Schatten unter dem Baum und ernährten sich von ihm. Da kam die Stimme eines heiligen Wächters, wahrscheinlich ein Engel, der rief: Haut den Baum um und die Äste ab, dass nur noch der Wurzelstock in der Erde bleibt. Und dann lesen wir in Daniel 4,19, dass der abgehauene Baum ein Bild für den König Nebukadnezar war. Daniel 4,19: Das bist du, König, der du so groß und mächtig bist, denn deine Macht ist groß und reichet an den Himmel und deine Gewalt langet bis an der Weltende. Und dann war die Frage, wie hat Nebukadnezar auf dieses angekündigte Gericht reagiert? Wir lesen nichts davon, dass Nebukadnezar die Warnung Gottes annahm. Seine dominierende Sünde war Hochmut, Arroganz, Überheblichkeit, Machtstreben. Aber trotz aller Warnung, trotz aller Offenbarung Gottes ließ er sich nicht warnen. Sein Herz war nicht zerbrochen. Er erschrak wohl, wird uns berichtet. Er war betrübt über diesen Traum. Aber er war blind und taub für das Reden Gottes. Und so musste er im Gericht Gottes lernen, was er ganz am Schluss auch gesagt hat: Wer stolz ist, den kann er demütigen. Wir wissen aus der Bibel, Stolz ist die Ursünde der Menschen. Das Ich will des Menschen, das sich gegen Gott und seinen Willen stellt, das ist die Ursünde. Wir sehen das hier an Nebukadnezar sehr deutlich. Daniel hat Nebukadnezar den Traum ausgelegt. Und Daniel hat Nebukadnezar gesagt, Daniel 4,22, man wird dich von den Leuten verstoßen und musst bei den Tieren auf dem Felde bleiben und man wird dich Gras essen lassen wie die Ochsen und wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, bis über dir sieben Zeiten, sieben Jahre um sind, auf das du erkennest, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Das heißt, ihm wurde vorhergesagt, du wirst untergehen, man wird dich von den Leuten verstoßen, dein Stolz wird von Gott nicht länger geduldet, die Zeit der Gnade ist vorbei, deshalb höre auf diese Warnung, diese Offenbarung, auf dieses Reden Gottes in deinem Traum. Und dann lesen wir zwei Verse später, Daniel 4, 24, darum, Herr König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und ledig von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird er Geduld haben mit deinen Sünden. Das heißt, demütige dich vor Gott, brich mit deinen Sünden. Erkenne, dass der Höchste, der Gott des Himmels und der Erde, allein Macht hat über Menschen und Tiere. Nimm Gott ernst, wenn er zu dir spricht. Höre auf, seine Warnungen zu ignorieren. Aber trotz dieser persönlichen Warnung und Ansprache durch den lebendigen Gott kam Nebukadnezar nicht zur Besinnung. Sprüche 16, 18. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und stolzer Mut kommt vor dem Fall. So war es bei Nebukadnezar. Nebukadnezar reagierte auf diese Warnung nicht. Wir sehen keine Veränderung bei ihm. Keine Buße, keine Demütigung, keine Anerkennung der Größe und Gewalt Gottes, keine Gottesfurcht. Und dann lesen wir in Daniel 4, 26, denn nach 12 Monaten, da der König auf der königlichen Burg zu Babel ging, 12 Monde sind 12 Monate. Das heißt, nach dem Traum und nach dem Reden Gottes und der Warnung durch Daniel, der ihm den Traum gedeutet hat, ist 12 Monate einfach gar nichts passiert. Nebukadnezar hatte den Traum schon wieder vergessen. Er lebte weiter herrlich und in Freuden, bis Gottes Stunde kam. Vielleicht hast du auch schon gedacht, dass Gott letztendlich eingreifen muss, um diesen oder jeden Menschen zur Besinnung zu bringen. Aber Gott hat Zeit, er sagt, wann Schluss ist. Und bei Nebukadnezar war die Geduld Gottes nach 12 Monaten zu Ende. Seien wir froh über die Geduld Gottes über unserem Leben. Aber nehmen wir diese Geduld nie selbstverständlich. Gottes Geduld kann uns auch in falscher Sicherheit wiegen. Höre heute auf das Reden Gottes, wenn er heute zu dir spricht. Gott will, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir uns vor seinem Wort fürchten. Gott ist kein Mensch. Er meint immer, was er sagt, und er muss das, was er gesagt hat, niemals mehr korrigieren. Das ist der Unterschied zu uns Menschen. Gott redet bis heute zu jedem von uns. Gott will, dass wir umkehren und ihm nachfolgen. Gott will, dass wir Buße tun und ihm gehorsam sind. Und dann erleben wir, wie der König Nebukadnezar sich in seinem Stolz und seinem Hochmut völlig gegen Gott stellt. Zweitens, überheblicher Stolz führt zur Strafe Gottes. Daniel 4, 27, hub er an und sprach, das ist die große Babel, die ich erbaut habe, zum königlichen Hause durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Was für eine Arroganz spricht doch aus diesem Vers. Die große Babel, die ich erbaut habe, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ich bin der Größte, der Beste und der Wichtigste. Ich bin fromm und frömmer wie alle anderen. Schön und schöner wie alle anderen, klug und klüger wie alle anderen, begabter wie die anderen, erfolgreicher wie die anderen, Alles läuft gut, Job, Geld, Familie, Gemeindebesuch, Stellung vor den anderen, alles gut, alles passt. Nebukadnezar lobt sich selber, er lobt seine königliche Residenz. Alles für ihn und seine Macht, alles zu Ehren seiner selbstverdienten, selbstgeschaffenen Herrlichkeit. Meine Ziele, mein Geld, meine Träume, mein Wille, meine Macht, mein Urlaub, mein Haus, mein Auto, meine Gesundheit, mein Besitz. Hauptsache, mir geht es gut und ich habe das, was ich will. Wir alle sind so schnell in der Gefahr, unsere vergänglichen Götzen über Gott zu stellen. Und damit machen wir einen riesigen Fehler, weil unser Leben auf dieser Welt so vergänglich ist. In einem Augenblick können wir alle nicht mehr da sein. Psalm 78, 58: Und erzündeten ihn mit ihren Höhen und reizten ihn, das war Gott, mit ihren Götzen. Unsere falschen Ziele, unsere falschen Götzen machen Gott zornig. Sie reizen ihn, weil er sehr genau weiß, dass alles, was wir sind und haben, ein Geschenk seiner Gnade ist. Alles, was du bist und hast, gehört dir deshalb, weil Gott dir Gesundheit und Gelingen geschenkt hat. Wenn Gott es nicht gewollt hätte, dann hättest du heute gar nichts mehr. Also gib Gott endlich die Ehre, die ihm gehört. Gib ihm den ersten Platz in deinem Leben. Nebukadnezar war völlig blind durch seinen unfassbaren Stolz und seinen Hochmut. Gegenüber dem lebendigen Gott so aufzutreten wie Nebukadnezar war doch lächerlich, abstoßend. Bei uns Menschen ist es ja so, selbst wenn wir glauben, wir hätten nichts mehr, worauf wir stolz sein könnten, so sind wir doch immer noch so stolz, dass wir nicht bereit sind, vor Gott zu kapitulieren und uns vor Gott zu demütigen. Kennst du den Stolz in deinem Leben? Den Stolz gegenüber deinen Eltern, deinem Ehepartner, gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde? Wie schnell überheben wir uns über andere Gemeinden? Warst du auch schon stolz auf deine geistlichen Erfolge? Das ist das Widerlichste, was es in der Gemeinde Jesu gibt. Alles ein Werk Satans, ganz sicher nicht ein Werk der Liebe Jesu, der allein Gnade und der allein Segen schenkt. Hast du dich auch schon erhoben über ärmere oder alte Menschen? Meine Christen sind stolz gegenüber dem Hirten, den Ältesten ihrer Gemeinde, weil sie sich nicht unterordnen können. Sie denken, sie wüssten es besser, obwohl sie keinerlei Verantwortung vor Gott tragen müssen. Kennst du den Stolz gegenüber deinem Chef? Stolz gegenüber Politikern, die Gott nach Römer 13 zu unserer Regierung gegeben hat, ob sie uns gefallen oder nicht. Und weil wir zu stolz sind, um dem anderen zu sagen, vergib mir, diskutieren wir lieber so lange herum, bis der andere einsieht, dass seine Schuld größer ist als meine Schuld. Wie oft ziehen wir uns gekränkt zurück und reden nichts mehr? Das ist doch alles Stolz und nichts anderes. Abscheulicher, lächerlicher Stolz. Und dann kam bei Nebukadnezar Gottes Stunde der Züchtigung. Gott hatte ein klares Ziel mit der Demütigung Nebukadnezars. Wir finden das in unserem Text. Daniel 4,22: Man wird dich von den Leuten verstoßen und muss bei den Tieren auf dem Felde bleiben. Und man wird dich Gras essen lassen wie die Ochsen und wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, bis über dir sieben Zeiten, also sieben Jahre um sind. Und es kommt es, auf dass du erkennest, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Das war das Ziel der Züchtigung Gottes über Nebukadnezar. Gott ist der Herr über alles und wir alle müssen uns vor ihm demütigen. Wir alle müssen Buße tun über unserem Stolz, uns vor Gott demütigen. Nur den Demütigen, sagt die Bibel, gibt der Herr Gnade. Nur wer Buße tut über seine Sünde, dem wird vergeben. Der wird von Gott angenommen. Wir alle müssen zu Gott umkehren, der uns geschaffen hat und vor dem wir alle unser Leben verantworten müssen. Wir müssen Gott anerkennen als unseren Herrn und Heiland. Wir müssen lernen, Gott zu fürchten, ihm zu gehorchen, weil das immer das Beste für uns selber ist. Wir müssen lernen, alles Lob, das wir ernten, an Gott weiterzugeben, der uns alles geschenkt hat und von dem wir alles bekommen haben. Die Züchtigung Nebukadnezars durch Gottes Eingreifen war eine ganz große Katastrophe für Nebukadnezar. Er wurde gestraft mit einer Geisteskrankheit. Er wurde buchstäblich verrückt. Er hat sich benommen wie ein Tier. Wir finden das in unserem Text. Daniel 4, 28. Ehe der König diese Worte ausgeredet hatte, fiel eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich soll dir genommen werden und man wird dich von den Leuten verstoßen und sollst bei den Tieren so auf dem Felde gehen bleiben. Gras wird man dich essen lassen, wie Ochsen, bis das über dir sieben Zeiten um sind, auf das du erkennest, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Von Stund an war das Wort vollbracht über Nebukadnezar und er ward von den Leuten verstoßen und er aß Gras wie Ochsen und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und ward nass, bis sein Haar wuchs, so groß als Adlersfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Gottes Wort hat uns diese Geschichte zur Warnung überliefert. Fordern wir Gott nicht heraus durch unseren Stolz, unsere mangelnde Bereitschaft zur Demut und zur Unterordnung. Fordern wir Gott nicht heraus durch unsere Selbstzufriedenheit, unsere Ignoranz. Fordern wir Gott nicht heraus durch unsere Weigerung, Buße zu tun über unsere Sünde. Fordern wir Gott nicht heraus, indem wir unsere Schuld auf andere schieben. Fordern wir Gott nicht heraus, weil wir gegenüber anderen ein härteres Urteil fällen als über uns selber. 1. Petrus 5, 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Demütiget euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ein ungeheuer wichtiges Lebensprinzip für uns Christen. Demütigt euch nun, euch selber, unter die gewaltige Hand Gottes. Nehmt die Not und das Schwere an, durch das wir gerade gehen müssen. Vielleicht müssen wir so manches Problem, so manche Not in unserem Leben überdenken und Gott bitten, dass er uns zeigt, warum wir diese Not haben und was er uns dadurch sagen will. Die Not Nebukadnezars dauerte 7 Jahre lang, bis er zur Besinnung kam. 7 Jahre lang hat er sich wie ein verrücktes Tier benommen, weil Gott es wollte. Aber es gibt noch Schlimmeres, wie Gott uns züchtigen kann, wegen unserem Stolz und Hochmut. Das finden wir in Römer 1, 21. Dieweil sie wussten, dass ein Gott ist, sie wussten es, die Menschen, und haben ihn nicht gepreiset als einen Gott, noch gedanket, sondern sind in ihrem Dichten eitel worden, arrogant. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. So ist es. Viele sagen, es gibt einen Gott. aber sie haben sich nicht vor Gott gedemütigt. Sie haben keine Buße getan über ihre Sünde. Sie haben Gott nicht gedankt. Sie sind eitel, stolz geworden, waren nicht bereit, sich vor Gott zu demütigen. Und was ist die Folge davon? Ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Stolz kann dazu führen, dass dein unverständiges oder dein dummes Herz verfinstert wird und dass du gar nicht mehr in der Lage bist, Jesus als deinen Herrn zu erkennen und ihn anzunehmen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du Gottes Reden nicht mehr hörst und in der Hölle verloren gehst, weil du gar nicht mehr merkst, in welchem verlorenen Zustand du bist. Gottes Ziel bei Nebukadnezar war seine Umkehr und Demütigung. Und das ist nach 7 Jahren dann auch tatsächlich passiert. Auch wir erleben manche Not, weil Gott uns demütigen muss. Hebräer 12, Vers 5 am Ende bis Vers 6. Dort lesen wir: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Er stäubet mit der Peitsche, aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Wenn Gott uns zerbrechen muss, wenn Gott uns in Not führen muss, wegen unserem stolzen Herzen, dann wird er uns immer behandeln wie seine Söhne, so steht es hier, wie seine Söhne und Töchter. Gott kann uns manchen Schmerzen nicht ersparen, weil wir so stolze Leute sind. Aber alles, was Gott an uns tut, ist von seiner Liebe, seiner Treue und seiner Barmherzigkeit motiviert. Gott muss uns aus unserem Himmel holen, indem wir uns verherrlichen, damit er uns in den Himmel führen kann, wo er verherrlicht wird. Er muss uns aus dem Himmel holen, wo wir uns verherrlichen, damit er uns in seinen Himmel führen kann, wo wir ihn verherrlichen und ihm allein dienen wollen. Jesus allein soll verherrlicht und groß gemacht werden. Gott muss uns demütigen vor seiner Allmacht und seiner souveränen Herrschaft. Er sagt in Jesaja 42,8: Ich, der Herr, das ist mein Name und will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Auch dir kann Gott nicht die Ehre geben, die ihm allein gehört. Das geht nicht, du arrogantes Menschenkind. Gott ist eifersüchtig in Bezug auf seine Ehre. Und das ist auch richtig so, weil wir kaputt, völlig kaputt von der Sünde sind. Unser Stolz, unser Selbstvertrauen ist der allergrößte Stressfaktor für uns Christen. Haben wir es verstanden? Unser Stolz, unser Selbstvertrauen, der größte Stressfaktor. Deshalb muss uns Gott demütigen. Wir müssen es lernen, uns nicht so wichtig zu nehmen und uns auf seine Kraft zu verlassen. Und dann mein dritter und letzter Punkt, die befreiende Kraft der Demut. Der letzte Vers in unserem Kapitel Daniel 4, 34. Darum lobe ich Nebukadnezar und ehre und preise den König vom Himmel. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht oder richtig. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. So ein Sinneswandel, so eine Veränderung bezeichnet das Neue Testament als Bekehrung. Wenn ein Mensch sich demütigt vor seinem Gott und Buße tut über seiner Sünde und seinem Stolz und Hochmut, das ist eine wahre Umkehr zu Gott. der allein weise ist und dem alle Ehre gehört im Himmel und auf Erden. Wir müssen uns vor Gott demütigen, täglich, damit Gott uns erhöhen und segnen kann. Beugen wir unsere Knie vor dem lebendigen Gott. In 4. Mose 24 lesen wir zweimal, wie Biliam immer die Augen geöffnet wurden, wenn er vor Gott niederkniet. Demütigen wir uns vor Gott, knien wir vor ihm nieder, dem allein Ehre gehört, dass wir die Wahrheit über uns selber erkennen mögen. Nichts zerstört unser Menschsein mehr als unser Stolz. Nichts verzerrt mehr das Bild von uns Menschen als unser Stolz. Nichts verzerrt unseren Dienst für Gott so sehr wie unsere Selbstüberschätzung. Nichts schädigt unsere Ehen, unsere Beziehungen so sehr wie unser Stolz. Mein Herz ist stolz. Das ist sein Grundbefund. Es gibt keine besseren Nachrichten über dein Herz. Dein Herz ist genauso stolz wie mein Herz. Aber wir haben einen Heiland, von dem mit Recht gesagt wird folgendes, Matthäus 11, 29 sagt Jesus, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist meine Rettung und mein Ausweg für den Grundbefund meines stolzen Herzens. Ich kann immer mit meinem Stolz zu Jesus kommen und ihm meinen Stolz bringen. Ich kann täglich ihn bitten, mich zu demütigen und mir zu vergeben. Wenn wir das ehrlich meinen, dann hilft uns Jesus gerne, dass wir in sein Bild umgestaltet werden, dass wir ihm ähnlich werden und ihn ehren mit unserem ganzen Leben. Unser größter Götze ist unser Ich. Am Stolz der Menschen geht tatsächlich die ganze Welt kaputt. Schau sie dir an. Nur Jesus kann uns ein neues Herz, eine veränderte Gesinnung geben. Wenn wir ihn annehmen, uns vor ihm demütigen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Nur dann werden wir, wie es hier steht, Ruhe finden für unsere Seelen. Wunderbar. Diese Ruhe gibt es sonst nirgends. Ruhe für deine Seele, den Frieden, der höher ist als alle Vernunft, gibt es nur bei Jesus. Deshalb komm zu ihm. Nimm ihn an als deinen Herrn, deinen Heiland, der dich heil macht, dein stolzes Herz in Ordnung bringt. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Beispiel des Nebukadnezars. Er hat am Ende gesagt, wer stolz ist, den kann er demütigen. Herr, wir sind alle stolz. Durch die Bank. Wir bitten dich, vergib uns unseren Stolz und Hochmut und hilf, dass wir erkennen, dass alles aus deiner Hand kommt, dass Vergebung und neues Leben nur bei dir zu finden ist, dass nur bei dir Ruhe für unsere Seele gefunden werden kann. Nur du kannst uns heil machen. Wir danken dir für diese wunderbare Botschaft. In Jesu Namen. Amen.